Yom Kippur. Der Mensch steht vor Gott, dem Unnahbaren, dem Heiligen, dem Richter, unausweichlich, unentrinnbar. Yom Kippur. Er ist der letzte der furchtbaren Tage, die mit Rosh Hashanah begannen und nun mit dem Yom Kippur enden sollen. Es sind Tage des Gerichts und der Abrechnung Gottes mit dem Menschen und des Menschen mit seiner Schuld. Es sind Tage der Reue und Buße, die Selbstüberprüfung verlangen. In dieser Zeit sind nach jüdischem Glauben vor dem Thron des Allwissenden Bücher aufgeschlagen, das Buch des Lebens und das Buch des Todes. In ihnen wird Gottes Urteil und Schuldspruch festgehalten über das Tun und Lassen des Menschen in der Zeit des vergangenen Jahres, vom letzten Yom Kippur bis zum heutigen. Das zu wissen, bewirkt die Frage, ob der Mensch noch hoffen darf, für ein neues Jahr eingeschrieben zu werden im Buch des Lebens. In der gottesdienstlichen Liturgie dieser Tage heißt es: Am Neujahrstag wurde es geschrieben, und am Versöhnungstag wird es versiegelt. Wie viele vergehen, wie viele entstehen, wer leben wird und wer sterben, wer sich freuen darf und wer leiden, wer arm wird und wer reich, wer fallen muss und wer aufstehen darf. Aber Umkehr, also Buße, Gebet und gute Taten wenden ab das böse Verhängnis. Yom Kippur. Mit der Forderung zur Umkehr des Menschen verlangt dessen Einkehr und sein Bemühen um Sündenerkenntnis. Die vielen Bußgebete und Sündenbekenntnisse, die er in der Glaubensgemeinschaft der Synagoge sprechen wird, nötigen den jüdischen Menschen, sein Leben im vergangenen Jahr zu überdenken, sein Versagen zu erkennen, seine Verfehlungen zu erleiden und seine Untaten zu bereuen. 10 Tage lang hatte er Zeit, das Verhältnis zu seinem Mitmenschen neu zu ordnen, für begangenes Unrecht bei den Betroffenen um Vergebung zu bitten, Unrecht erworbenes Gut zurückzugeben, das heißt, alle entstandenen Missverhältnisse zu beseitigen. Denn er weiß, Sühne zu schaffen, das ist der Dienst des Versöhnungstages. Deshalb ist dies eine wesentliche Vorbedingung für den Yom Kippur, dass der Mensch selbst Heil schafft, bevor er Heil von seinem Gott erfahren darf. In der rabbinischen Lehre wird über den Yom Kippur gesagt: Sünden zwischen Menschen und Gott sühnt der Yom Kippur. Sünden zwischen dem Menschen und seinen Mitmenschen sühnt der Yom Kippur nicht. 9 Bußtage sind vorübergegangen. Sie waren gefüllt mit den Mühen der Selbstprüfung, der Sündenerkenntnis, der Reue und den Versuchen der Wiedergutmachung. War es genug? War alles erkannt? War alles an- und ausgesprochen, was zu sagen und zu bekennen notwendig war? Bleibt nicht ein Rest des Unerkannten, des in Vergessenheit oder Unwissenheit Versunkenen? Wenn du, Herr, willst Sünden zurechnen, wer wird bestehen? Und wer kann erkennen, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. An Yom Kippur vor Gott stehen, ist nur in der Furcht möglich. Sie legt sich, in Israel deutlich erfahrbar, wie eine schwere Wolke auf das Volk. Die Straßen sind leer, alle Arbeit ruht. Auch die säkularisiert lebenden Juden, die dem Glauben gleichgültig gegenüberstehen, haben sich in den Synagogen eingefunden. Das gilt auch für die Diaspora. Ein ganzes Volk hat sich unter dem Thron des Ewigen versammelt und bekennt. Wir haben uns verschuldet, waren treulos, haben geraubt, haben Böses geredet, haben gefehlt und gefrevelt, waren übermütig, waren gewalttätig, haben Lügen erdichtet, haben schlechten Rat erteilt, haben gelogen, gespottet, haben uns empört, haben geschmäht, waren widerspenstig, handelten tückisch, waren frevelhaft, handelten feindselig, waren hartnäckig, waren Frevler, waren verderbt, verübten Gräueltaten, gingen irre und haben irre geführt. Wir sind von deinen Geboten gewichen und deinen guten Satzungen, doch es hat uns nicht gefrommt. Du aber bist gerecht in allem, was über uns gekommen, denn du übst Wahrheit, wir aber haben gefrevelt. Was sollen wir vor dir sprechen, der du in der Höhe thronst, und was vor dir bekennen, der du im Himmel wohnst? Fürwahr, alle Geheimnisse und alles Offenkundige kennst du. Du kennst die Geheimnisse der Welt und das Verborgenste und Verhüllteste alles dessen, was lebt. Der fromme Jude weiß, dass Sünde die tödliche Bedrohung des Lebens ist, auch und erst recht des Lebens vor Gott. Deshalb stehen die Männer im Bethaus angetan mit dem weißen Totenkittel oder dem Gebettuch, dem Talit, das auch ihren Leib einmal im Grab bedecken wird, und bekennen unter anderem: Seit Anbeginn überschaust du alles. Keiner kann sich vor deinen Augen verbergen, keiner sich vor dir verstecken, denn alles überschauen deine Augen. Dir ist offenbar, dass der Mensch ein Gebilde aus Ton ist, Eitelkeit der Eitelkeiten, ein verwehtes Blatt, dürres Stroh, eine irdene Scherbe, für nichts gerechnet. So ist er Asche, Schmach, Verwesung, in Schuld gezeugt, in Sünde geboren, und das Sinnen seines Herzens ist böse von Jugend auf. Schuld daran, so wird in diesem Gebet weiter bekannt, ist der böse Trieb, der sich in die Seele des Menschen einnistet und ihn verstrickt in tausend Fallen. Um ihm und seiner Verführungskraft entgegenzuwirken, hat Gott von Anbeginn den Versöhnungstag geschaffen. So heißt es im Gebetbuch zum Versöhnungstag: Darum hast du schon vorher Heilung geschaffen und Genesung, lässt es gesunden das Schwache und Kranke, hast Balsam vorbereitet und Verband für die offenen Wunden, hast diesen Tag eingesetzt zur Verzeihung und Vergebung, dass man flehend vor dich hintrete und du uns Reinheit und Entsündigung gewährst, die Schuld zu versenken in die Tiefen der Flut, zu vergeben Frevel und Untreue. Yom Kippur. Der Name des Tages steht eigentlich im Plural. Yom HaKippurim, was Tag der Sühnungen heißt. Gemeint ist, dass Umkehr, Reue und Gebet als Sühne des Sünders Gott erreichen mögen, und Gott daraufhin Sühne schafft, indem er Verzeihung und Vergebung gewähren wird. Denn Sühne des Menschen wird die Versöhnung Gottes bewirken. So heißt es im Talmud: Bedeutend ist die Buße. Sie bringt Heilung in die Welt. Denn sie erreicht den Thron der Herrlichkeit. Und es wird gebetet, wieder im Gebetbuch zum Versöhnungstag: Im Buch des Lebens, des Segens und Friedens und der gesegneten Erhaltung möge unser Gedacht und wir vor dir eingeschrieben werden, wir und dein ganzes Volk Israel. So sei es dein Wille, ewiger unser Gott und Gott unserer Väter, uns zu verzeihen alle unsere Sünden, uns zu vergeben alle unsere Missetaten und uns zu sühnen von all unseren Freveln. Wie alle Tage im jüdischen Kalender abends beginnen, so beginnt der Versöhnungstag am Vorabend zum 10. Tischri, auch wenn er meistens nicht auf einen Schabbat fällt. Gilt der Jom Kippur als Schabbat aller Schabbatot, als größter und heiligster Tag des jüdischen Volkes und wird im Volksmund kurz der Tag genannt. Als einzigster aller Festtage bezieht er sich nicht auf historische Ereignisse oder auf Gegebenheiten, wie sie mit der Natur, wie Saat und Ernte zum Beispiel, im natürlichen Ablauf des Jahres zu tun haben. Er bezieht sich allein und ausschließlich auf das Verhältnis des Menschen zu seinem Schöpfer, vor dem er sein Leben und auch das seiner Mitmenschen zu verantworten hat. Wie jeder Schabbat beginnt auch der Jom Kippur mit dem Lichtsegen. Die beiden Schabbatkerzen brennen. Doch auch ein anderes Licht, übermäßig groß, ist angezündet worden. Dieses hat bis zum Ende des kommenden Tages, bis zum Ende des Jom Kippur, bei Sternenaufgang zu leuchten. Es gilt dem Gedenken der Toten. Denn auch sie sind jetzt dabei, sind anwesend im Denken und in der Erinnerung der Lebenden, auch an das, was einst an ihnen versäumt oder verschuldet wurde. Sie gehören mit zur Jom Kippur-Gemeinde. Es möge Vergebung finden, die ganze Gemeinde Israel und auch der Fremde unter uns. Gepriesen seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns hat erleben lassen, der uns hat bestehen lassen, der uns gebracht hat in diese Zeit. Dieses Segenswort ist eigentlich das Leitmotiv für den ganzen Jom Kippur. In der Synagoge hat man sich versammelt und der Chasan beginnt den längsten aller Abendgottesdienste Israels mit der Einstimmung und dem feierlichen Gesang des Kol Nidre. Übersetzt heißt Kol Nidre alle Gelübde. Und sein Inhalt ist die Bitte, dass Gott die hier Versammelten befreien möge von allen Gelöbnissen, die man in der Not oder in der Freude, in Sehnsucht und Erwartung oder in Angst und Verzweiflung vor Gott ausgesprochen hat und dann doch nicht halten konnte. Gemeint sind dabei, und das muss besonders betont werden, nur die Gelübde, die zwischen dem Menschen und Gott anstehen, die er für sich selber gelobt hat und die Recht und Anspruch keines anderen Menschen berühren. Kol Nidre, das dem ganzen Abend des neunten Tischri seinen Namen gab, ist nicht das wichtigste Gebet, aber es ist der Eingang zum Jom Kippur für die gottesdienstliche Gemeinde in der Synagoge. Es wird vom Chasan in einer alle ergreifenden und durchdringenden Melodie gesungen, die dann auch Eingang in die Konzertsäle fand. Am bekanntesten wurde das Werk von Max Bruch, Kol Nidrei, für Cello und Orchester. Vor Beginn des Kol Nidre-Abends hat man am Nachmittag seine letzte Mahlzeit eingenommen. Speise und Trank wird man erst dann wieder zu sich nehmen, wenn nach 24 bis 26 Stunden der Jom Kippur sein Ende, das heißt seinen Ausklang gefunden hat, der die Gläubigen mit dem Ton des Schofars aus der Synagoge entlässt und dann zu Hause Habdallah, also Schabbatausgang, mit der im Wein verlöschenden Kerze geschieht. Von solchem Fasten sind ausgenommen die Schwerkranken, kleine Kinder und Wöchnerinnen. Alle anderen haben sich an das strenge Fastengebot zu halten, dürfen darüber hinaus weder baden noch sich waschen, keine Kosmetika benutzen, sich keinen Genuss gönnen, auch keine Lederschuhe tragen. Mit dem großen Gebetbuch für den Versöhnungstag und seinen langen, ausführlichen Gebeten, Sündenbekenntnissen und Bußbezeugungen verbringt der Jude in der Gemeinde die Stunden des Jom Kippur, vom frühen Morgen bis zum Abend, wenn die Sterne sichtbar werden und das Neila oder Schlussgebet gesprochen ist. In der Tora-Lesung zum Morgengottesdienst des Jom Kippur kommt Jesaja 58 zu Wort, wo die eigentliche, von Gott gewollte Bedeutung des Fastens aufgezeigt wird. Denn Fasten am Versöhnungstag will Zeichen sein für die Verzichtshaltung des Menschen vor Gott um des Nächsten willen. Löse die Bande des Unrechts. Befreie die Unterdrückten, gib den Gefangenen die Freiheit, zerreiße jedes Joch, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe in dein Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und wende dich nicht von deinem Fleisch und Blut. Dann wird sich deine Heilung schnell vollziehen und es geht vor dir her deine Gerechtigkeit. Und die Herrlichkeit des Herrn nimmt dich auf. Die Musaf, also Zusatzlesung, und die damit verbundenen Gebete haben die Einsetzung des Versöhnungstages für Israel und den hohepriesterlichen Dienst in der Stiftshütte nach dem dritten Buch Mose, Kapitel 16, zum Inhalt. So bleibt die Erinnerung an den Tempel und seinen Sühnedienst im Opfer der jüdischen Gemeinde bewusst. Hier musste Leben geopfert werden, damit Gott Leben erhalten kann. Hier musste Blut vergossen werden, damit der Mensch und das Volk Israel wieder rein werde von seinen Sünden. An diesem Tage geschah Entsühnung. So lesen wir am Ende des 16. Kapitels im dritten Buch Mose. Dies soll euch eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tag geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet, von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Schabbat sein, und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei das, dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt, wegen aller seiner Sünden. Die Gebete, die die Erinnerung an den Tempel und seinen Opferdienst beinhalten, enden im Schmerz über dessen Verlust. Denn im Jahre 70 wurde der Tempel zerstört und die Opferfeuer erloschen. Der Dienst des Heiligtums besteht nicht mehr. Und so heißt es weiter im Gebet: Wir haben nach einer Sühne ausgeschaut, haben aber keine gefunden. Denn die Opfer haben aufgehört und verschwunden ist der Priester, der reinigt und sühnt. Lass uns Sühne finden und reinige uns, wie in deiner Lehre geschrieben, an diesem Tage wird er sühnen. An die Stelle des dreimaligen Opferdienstes im Tempel trat nun der dreimalige Gebetsdienst für jeden Tag. Das trifft auch für jeden Schabbat zu, ganz besonders aber für den Yom Kippur. Wer das jüdische Gebetbuch für den Versöhnungstag kennt, der wird von seinem Inhalt, der schier endlosen Länge der Gebete und der Tiefe ihrer Aussagen großen Respekt bekommen. Es gibt jüdische Menschen unter den Frommen, die sich der Ersatzfunktion des Versöhnungstages nach der Tempelzerstörung bewusst sind. Sie lieben ihren Yom Kippur, der von dem hebräischen Wort Kaper auch als Tag der Bedeckung bezeichnet werden kann, wie es im Psalm 32 und 85 heißt, der uns alle unsere Sünden bedeckt. Und sie hoffen darauf, dass der Tempeldienst in den Tagen des Messias wieder aufleben wird. Das wird ein Dienst sein, an dem dann in Vollkommenheit auch die Völker teilhaben dürfen. Bis zu den Tagen der Erfüllung aber wird es Israel vorbehalten sein, seinen Yom Kippur stellvertretend für die Völker zu begehen. Denn auch sie stehen wissend oder unwissend vor dem Herrn, dem Weltenrichter, sind der Buße und der Vergebung bedürftig. Deshalb wird am Nachmittag des Yom Kippur im Musaf-Gottesdienst der Prophet Jona gelesen, der zu Ninive gesandt wurde, damit die nichtjüdischen Menschen dieser Stadt durch Umkehr und Reue gerettet werden könnten. Wenn am Abend sich die Tore des Yom Kippur schließen, wie einst die Tempeltore, dann werden auch bei Gott die Bücher über die Schicksale der Menschen geschlossen. Was Gott bis zum nächsten Jahr bestimmt hat, das wird sich im Leben jedes Einzelnen erweisen. Und doch ist es, als ob dem, der sich in Reue und Buße vor Gott bemühte, eine Last genommen ist. Mit dem stillen Glanz des Friedens auf dem Antlitz zieht so mancher fromme Jude aus der Synagoge und grüßt seinen Nächsten mit dem Wunsch, dass er zu allem Guten eingeschrieben wurde und ein Gutjahr erleben möge. Yom Kippur, der Tag, der für Juden Sühne schafft und deshalb auch Vergebung und Erlösung. So verstehen ihn heute modern religiöse Juden, die in der Entwicklung und Entfaltung der rabbinischen Lehre eine Überwindung des Tempel- und Opferdienstes in ihrem Volk sehen. Für sie gilt, dass der Mensch, der Sühne schafft, auch Versöhnung empfangen wird. Deshalb bedarf es für Israel keines stellvertretenden Sühneleidens durch einen Erlöser. Dennoch hat es zu allen Zeiten jüdische Menschen gegeben, deren verängstigte Gewissen sich weder so noch anders beruhigen ließen und denen sehr wohl bewusst war, dass der Yom Kippur zwar mit Vergebungshoffnung endet, nicht aber mit Vergebungsgewissheit. Sühne zu schaffen, das ist der Dienst des Versöhnungstages. Aber es heißt auch im Talmud, die Sühne erfolgt nur durch das Blut. Und im dritten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11 heißt es, das Blut ist die Versöhnung, weil das Leben in ihm ist. Darauf verweist auch der Hebräerbrief im Neuen Testament. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wir Christen glauben und bekennen, dass solches Blutvergießen ein für allemal geschah, durch das Blut des Lammes, das der Welt Sünde trägt, und dass dies das Angebot Gottes bleibt, nach dem Verlöschen der Opferfeuer und dem Ende des Tempeldienstes in Jerusalem. Dieses Opfer anzunehmen heißt für uns Leben. Deshalb bitten wir an Christi statt: Lasset euch versöhnen mit Gott. Leben mit Gott ist Gottes Friede, ist Shalom mit mir. Aber Frieden mit Gott ist ohne Frieden mit meinen Mitmenschen nicht zu haben. Dass ich umkehre und auch meinem Nächsten solche Umkehr mir gegenüber erleichtere, dass ich Frieden mache mit jedem, an dem ich schuldig oder der an mir schuldig wurde, ist die Voraussetzung dafür, dass Gott meine Buße ernst nimmt und bereit sein kann, mir seinen Frieden zu geben, mir zu vergeben. Versöhnung mit dem Mitmenschen ist die Voraussetzung für Gottes Versöhnung mit mir. Jesus Christus, der ja Jude war und im jüdischen Glauben seiner Zeit lebte, hat seinen Nachfolgern sehr empfohlen, das Gleiche zu tun. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dir wird dabei bewusst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann, als dann, komm und opfere deine Gabe, damit, so ist es gemeint, auch Gott sich mit dir darüber versöhnen kann. Auch diejenigen, die von der Schuld anderer getroffen wurden, werden von Jesus aufgefordert, sich der notwendigen Versöhnung auf keinen Fall zu versagen, wenn er uns beten lehrt: Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, gleich wie wir es tun. Die hier ausgesprochene Bitte ist von größtem Gewicht und größter Tragweite, unter Umständen folgenschwer. Denn sie kann als Gleichung auch heißen: Vergib uns genauso wenig, gleich wie wir es sehr wenig oder gar nicht tun. Das heißt, das Maß der Vergebung Gottes richtet sich nach dem Maß unseres Bemühens, vergeben zu können und vergeben zu wollen. Deshalb kann sich auch der Christ mit dem Vater unser ins Gericht Gottes gedankenlos oder bewusst hineinbeten. Nun gibt es aber Schuld, die der Mensch nicht mehr ausräumen kann. Da ist zum Beispiel über unsere Schuld ein Mensch gestorben. Als Christ kann ich zwar, wie es Juden vor Jom Kippur tun, das Grab eines Verstorbenen aufsuchen und seiner im Gebet gedenken. Betend kann ich dann auch meine Schuld vor ihm aussprechen. Aber es ist mir nun unmöglich, die Schuld an ihm auszuräumen. Seine Hand kann mich nicht mehr erreichen. Sein klärendes und verzeihendes Wort kann nicht mehr mein Ohr finden. Das ist durch seinen Tod verstummt, nicht aber meine Schuld. Ebenso stumm mir gegenüber ist auch Schuld, die ich nicht und nie erkannt habe. Aber vor Gott redet sie ja auch. Vielleicht auch schreiend,
immer aber anklagend. Und solche unerkannte oder nicht mehr ausräumbare Schuld wird mich ins Grab hinein begleiten. Für den Juden wird sie zusammen mit seinem verfallenden Leib, von seinem Talit, seinem Gebetsmantel oder Totenkittel bedeckt sein bis zur Stunde der Auferstehung, wie es jüdischer Glaube meint. Denn mit der Auferstehung aus dem Grab der Vergänglichkeit steht auch die unausgeräumte Schuld meines Lebens auf und steht dann anklagend zwischen Gott und mir. Dass in der Stunde des Gerichts dann Gottes Barmherzigkeit größer ist als seine nicht ausgeräumte, nicht durch sein Mühen getilgte Schuld, das kann und möchte der fromme Jude hoffen. Aber mit letzter Gewissheit weiß er es nicht. Kein Jom Kippur endet mit einem ausdrücklichen Wort der Sündenvergebung im Namen Gottes. Das ist Gott allein am Tage des Weltengerichts vorbehalten. Aber Jesus nahm die kommende, auf Israel zukommende Barmherzigkeit Gottes vorweg und brachte Heil für Menschen in ihre Gegenwart, im Heute ihres notvollen und schuldvollen Lebens, so sie bereit waren, dieses Heil auch anzunehmen. Das Erbarmen Gottes, Jesus hat es gelehrt und gelebt und lud Menschen ein, mit ihm zusammen das Erbarmen Gottes mit denen zu teilen, die danach verlangten. Er garantierte das Erbarmen Gottes mit seinem Tod, mit seiner totalen Hingabe in das kommende Gericht Gottes. So wurde das Schandmal des Kreuzes zum Heilzeichen für die, die durch seinen Tod das Leben fanden. Ein Leben, das gelten wird durch alles Sterben hindurch. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Zwei Gegebenheiten führen zum Leben: die Auferstehung von den Toten und die Vergebung unserer Schuld. Der Garant dafür, dass solches nicht erst in ferner Zukunft, sondern schon heute zur Heilsgewissheit für unser Leben wird, ist Jesus Christus. Das mag für jüdische Menschen, außer den jüdischen Christen, nicht akzeptabel sein. Aber das müsste und dürfte uns Christen von den Juden nicht trennen. Wir haben für unseren Glauben sehr viel vom alten Bundesvolk Gottes empfangen. Und der Ernst, mit dem fromme Juden ihren Jom Kippur und die damit verbundene Bußfertigkeit begehen, sollte uns Christen zur Mahnung werden und auch dazu helfen, das jüdische Volk wieder neu zu sehen und zu verstehen, ohne für den zu verstummen, der unser Heil wurde, Jesus Christus, der König der Juden.